Und jetzt als Abschluss noch als Empfehlung für nach der Predigt. Ein Buch, schwerpunktmäßig für Männer, vom Titel, ja, Mann unrasiert. Aber es geht um Identität. Es geht um unsere Strategien, die wir manchmal im Leben haben. Und genau darum soll es jetzt auch in dieser Predigt gehen. Und ich möchte euch aus Gottes Wort vorlesen, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 22. Und er, Jakob, stand in dieser Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde, seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er, also der Mann, sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber, Jakob, sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll der Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ein sehr alter Text, ein in gewisser Weise für uns eigentümlicher Text, was hier eigentlich beschrieben wird. Und ich glaube, dass die Texte des Alten Testamentes, sofern sie letztendlich von unserer Erlebniswelt sind, wenn wir uns damit beschäftigen, aber dennoch feststellen können, dass sie ihre Bedeutung bis heute nicht verloren haben. Und das werde ich am Ende der Predigt nochmal aufgreifen, festzustellen, wo haben sie eigentlich in unserem heutigen Alltag noch die gleiche Bedeutung. Also, dieser Jakob hat einiges erlebt und ihr habt vorhin in der Lesung gehört, er war in einer Situation, in der er Angst hatte. Er fürchtete sich. Man kann sich es etwa so vorstellen, dass ihn die Fehler der Vergangenheit eingeholt haben. Ich weiß nicht, ob sowas in Gusternhain auch passieren kann, dass das, was man früher mal gemacht hat, dass einen das wieder einholt und dass man auf einmal Furcht hat und in große Schwierigkeiten gerät. Also das, was er früher gesät hat, begann er jetzt zu ernten. Er hat seinem Sohn, seinem Bruder, das Erbrecht erschlichen. Das heißt, er hat als allererstes ihm das Erbrecht abgekauft und Esau, sein Bruder, ihm war es gar nicht so viel wert. Und dann kommt so eine bekannte Stelle, da wird für ein Linsengericht hat Jakob das Erbrecht sich erschlichen. Und dann hat er seinen Vater noch betrogen, indem, als dann der Moment des Segnens kam in Israel, eine ganz besondere Haltung, wenn der Vater seinem Sohn etwas übergibt, also nicht nur ein Erbe, sondern tatsächlich ein geistliches Erbe, einen Segen. In dem Moment hat Jakob betrogen und hat sich verkleidet, als wenn er jemand wäre, der ein haariges Fell hätte, ein großer, starker Mann, und hat Jakob betrogen, seinen eigenen Vater, und ihm das geistliche Erbe erschlichen. Und dann ist er geflohen, war lange im Ausland und er kommt zurück und jetzt merkt er, wie ihn seine Vergangenheit wieder einholt. Und dann sagt er einen Satz, der so typisch ist und der so oft in unserem Leben vorkommt. Er spricht zu Gott und sagt, rette mich. Ein tiefes, ängstliches, inbrünstiges Gebet, in dem er sagt, rette mich. Ich bin so verfahren in der Situation, ich weiß gar nicht mehr aus noch ein, das ist so kompliziert geworden, ich habe keinen Überblick mehr, ich habe nur noch einen einzigen Wunsch, Gott, und das ist mein Gebet, rette mich. Die Ausgangslage war wirklich schwierig für Jakob, herausfordernd. Und in dem Text, den wir lesen, heißt es in dem ersten Satz: Und Jakob blieb allein zurück. Ich glaube, dass dieses Jakob blieb alleine, dass das manchmal ein tiefes Grundgefühl, besonders von Männern, sein kann. Am Ende des Tages, dann, wenn in der größten Herausforderung, in den Schwierigkeiten des Lebens, mit diesem Gefühl unterwegs zu sein, eigentlich bin ich alleine. Ich glaube, dass das nicht nur Männern so geht, ja, aber ich mache Männerarbeit und viele Charakterwochenenden. Und wenn ich was weiß, dann wie viele Männer diesen Satz durchaus buchstabieren können: Am Ende des Tages bin ich mit den Problemen meines Lebens alleine. In der tiefen Nacht. Ich muss schauen, wo ich bleibe. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer ist denn bereit, wirklich zu mir zu stehen? Letztendlich muss jeder für sich selbst sorgen. Ich glaube, dass das nicht nur Männern so geht. Ich glaube, dass auch viele Frauen diese Gedanken kennen, diese vielleicht Gedanken der Einsamkeit, auch irgendwo zu merken: Eigentlich versuche ich, mit den anderen sozialverträglich zurechtzukommen, aber tief drin merke ich, wie mich eine Einsamkeit betrifft. Die Verantwortung trage ich letztendlich für mein Leben selbst. Jemand anderes übernimmt keine Verantwortung für mich. Ich möchte damit deutlich machen, ihr merkt schon, dieser Text, der ist nicht so weit weg von uns, wie Jakob hier steht: Und Jakob blieb alleine zurück. Was Jakob vorher gemacht hatte: Er ist ein raffinierter Mann, er hat gelernt zu überleben. Es wird ihm nachgesagt, als er auf die Welt kam, ja, wir haben ja auch einen Frauenarzt hier, ich weiß nicht, ob das schon mal vorkam, dass ein Zwilling die Ferse des Vorherigen, der zuerst auf die Welt kam, festhielt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, ja. Mit Nabelschnur, da gibt es alle möglichen Schwierigkeiten, aber Jakob wird nachgesagt, dass er der Fersenhalter war, dass er bereits als Zweiter auf die Welt kam und darum ringen musste um seinen Platz. Es wird beschrieben, dass Esau war der große, starke Mann, ja, und Jakob der Häusliche. Also ich weiß nicht, es gibt fast nichts Schlimmeres, was man einem Mann sagen kann, wenn da die großen Männer stehen und da ist der Jakob, der Häusliche. Ja, also gut, das mag ein plakatives Bild sein, aber das ist ein tiefer Wunsch in uns Männern, irgendwo doch stark sein zu dürfen und irgendwo etwas erreichen und nach vorne bringen zu können. Ich kann das insofern nachvollziehen. Ich bin jetzt 1,83 groß. Man meint ja nicht, dass ich klein bin, aber mein Bruder war immer größer. Der war immer stärker. Der wog immer 10 Kilo mehr und wenn wir gerauft hatten, ich weiß genau, wer unterlegen war. Das ist nicht schön, immer so als Zweiter aufzuwachsen. Vielleicht seid ihr auch Zweite gewesen in eurer Geschwisterkonstellation, ich weiß es nicht. Aber man kann das nachvollziehen. Man entwickelt seine Strategien. Man entwickelt seine Methoden, wie man einfach durchs Leben kommt, weil einem anscheinend nicht alles geschenkt ist. Andere haben Vorteile. Und genau das ist es, was Jakob erlebt hat. Es ist entscheidend, was Gott manchmal in den tiefsten Krisen unseres Lebens zu uns sagt. Mitten in der Nacht steht Jakob auf einmal alleine da. Und weil er Stratege war, hatte er alles, was er Esau anbieten kann als Versöhnungsgeschenk, hatte er bereits über den Jakob vorangeschickt. Er hat seine Frauen geschickt, er hat sein Vieh geschickt, seinen ganzen Luxus in mehreren Abteilungen hat er es vorangeschickt, um Esau zu beschwichtigen. Und er, raffiniert wie er war, ist als Letzter in der Sicherheit hinter dem Jabok noch zurückgeblieben. Er hat alle schon mal vorgeschickt. Es gibt diese klassische Strategie zu kalkulieren, auf seinen Verstand zu vertrauen und Strategien zu entwickeln. Und wir sind darin gut, Strategien zu entwickeln. Wie komme ich zu meinem Ziel, um nochmal heil aus der Situation rauszukommen? Er hat Menschen tatsächlich benutzt. Jakob hat tatsächlich Menschen benutzt. Er hat sie verkauft in gewisser Weise, ja, um für sich zu sorgen, sich selbst abzusichern. Und dann stand er eben dort, ganz alleine, mitten in der Nacht. Und ich glaube, es ist entscheidend, was Gott zu uns sagt, in diesen Momenten, wenn es in unserem Leben richtig dunkel wird. Dann, wenn wir alleine sind, wenn wir dann Gott begegnen und diese Momente haben, wo Gott tatsächlich nur zu uns spricht. Nicht zu anderen, sondern nur zu uns. Da rang ein Mann mit ihm, heißt es hier. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Jakob war ein Kämpfer. Das war seine Strategie. Niemals aufgeben. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Lass nicht locker. Versuch alle Wege, versuch alle Tricks, aber hör nicht auf. Wenn du kämpfe, damit du nicht verloren gehst. Ich glaube, dass es noch ganz unterschiedliche Strategien im Leben von Menschen gibt. Kämpfen ist das eine. Es gibt genauso auch die Möglichkeit, die Strategie, die Wünsche anderer Menschen immer zu erfüllen, zufriedenzustellen. Das ist auch eine Strategie. Ich versuche die ganze Zeit, ich kämpfe damit, Menschen zufriedenzustellen, in der Hoffnung, dass die Menschen dann irgendwann auch für mich sind und dass sie für mich sorgen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass ich keinen Streit, keine Konflikte habe. Es sind Erfüller. Sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt, die Wünsche des Partners zu erfüllen, die Wünsche im Geschäft zu erfüllen, wenn man arbeitet, die Wünsche der vielen sozialen Herausforderungen zu erfüllen, wo man ständig immer wieder etwas will von einem, sogenannte Erfüller. Es gibt auch die Strategie, das Durchsetzungsvermögen. Es gibt Männer und Frauen, die sind darin aufgewachsen, dass sie gemerkt haben, sie haben Kraft und Macht, sie haben Potenzial, sie können sich einsetzen. Sie haben gelernt, wenn ich mich nur stark genug positioniere, dann werde ich bekommen, was ich möchte. Sie können sich durchsetzen. Es ist vielleicht so jemand wie Esau, der gelernt hat, dass er in der Jagd gut ist, dass er ein starker Mann ist, dass er sich durchsetzen kann und kämpfen, eine Armee führen. Und deswegen kann er sich auch nehmen, was er möchte und was er braucht, die Strategie des Durchsetzungsvermögens. Es gibt auch zum Beispiel die Strategie des Geheimnisses. Nicht alles zu sagen, weil das wäre völliges Chaos, es würde nur Probleme geben, sondern Dinge für sich geheim zu halten und einzuschließen. Bis zum gewissen Sinne ist diese Strategie, finde ich, total legitim. Denn wenn wir alles von uns erzählen würden, wir würden uns verlieren. Man spricht an der Stelle letztendlich auch von einer Selbstauflösung, wenn wir alles sagen, was uns beschäftigt. Wir haben das Recht, Geheimnisse zu haben und für uns zu behalten. Das ist gut, das ist wichtig, es gehört zur Persönlichkeit. Kinder müssen auch lernen zu sagen, ich darf Dinge für mich behalten. Ich muss nicht alles sagen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Versteckspiel, wenn diese Strategie so viel Macht entwickelt, dass man eigentlich nur noch Geheimnisse hat und aufpassen muss, dass sie nicht irgendwo rauskommen und das ganze Leben ein reines Versteckspiel geworden ist. Wir haben alle unsere Strategien und Jakob, er hatte die Strategie zu kämpfen. Nicht aufgeben. Durchhaltevermögen. Er hat betrogen, das war auch seine Strategie, zu manipulieren, seine Ziele zu erreichen, indem er andere letztendlich hintergeht. Und jetzt steht er hier und Gott begegnet ihm in der Tiefe seiner Nacht, in der größten Herausforderung, wo er vorher gebetet hat, Gott, rette mich. Und was macht Gott? Gott begegnet Jakob. Die Frage ist eigentlich nicht, was Gott macht, die Frage ist eigentlich, was macht Jakob? Jakob kommt aus seinem Muster nicht raus. Er kämpft die ganze Nacht. Er lässt nicht locker, er kommt mit seiner Strategie, er kann seine Strategie nicht loslassen. Obwohl er mit Gott im Gespräch ist, macht er das, was er immer schon gut kannte und konnte, er kämpft. Manchmal ist es so, dass wir unsere Strategien, die wir im Leben erlernt haben, tatsächlich nicht loslassen können. Mir selbst ist es mal so gegangen, ich hatte eine Arbeitssituation, recht komplex, viele Themen und ich habe das getan, was ich am besten konnte. Ich habe meine Strategien angewendet, so gut ich nur konnte, und ich rede in Coaching-Gesprächen gerne von einem Schlüsselbund. An diesem Schlüsselbund hängen verschiedene Schlüssel, ja? Und das sind letztendlich Strategien, wie wir Türen öffnen, wie wir im Leben weiterkommen, wie wir gelernt haben, so funktioniert es. Wenn ich diesen Schlüssel nehme und hier durch die Tür rumdrehe, komme ich durch die nächste Tür ins nächste Level. Und dann irgendwann im Leben festzustellen, ich bin in einer Situation und kein Schlüssel, den ich kenne, passt. Und immer wieder sitzt man da, man probiert und macht und macht und macht, aber es löst sich das Problem nicht. Ich bin an einer Grenze in meinem Leben und meine Strategien funktionieren nicht mehr. Und genauso war Jakob gerade unterwegs mit Gott. Er verwendete seine Strategie zu kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und Gott, was macht Gott? Gott wartet. Gott lässt sich drauf ein. Gott kämpft mit. Und sie kämpfen und sie kämpfen. Und irgendwann muss Gott sagen, du hörst nicht auf. Und dann wird beschrieben, wie Gott mit der Hand, also es ist für uns heute unvorstellbar, aber Gott setzt eine Grenze. Ich würde sagen, es ist fast eine liebevolle Grenze zu sagen, das Hüftgelenk zu berühren, auszurenken, und der andere muss merken, ich kann überhaupt nicht mehr kämpfen, ich schaff's nicht mehr. Aber Gott, manchmal kann es sein, dass Gott in unserem Leben liebevoll Grenzen setzt, weil wir aus unserem Modus, aus unserer Strategie nicht herauskommen. Ich selbst habe es für mich auch so erlebt, dass es ein Segen ist, wenn Gott irgendwo Stopp setzt und man mit seiner Strategie nicht weiterkommt. Man wird immer müder, man wird immer frustrierter, man wird immer hoffnungsloser, man wird immer visionsloser, man sieht immer weniger Hoffnung. Aber es ist manchmal gar nicht schlecht, es ist manchmal Gnade Gottes, wenn wir solche Momente erleben, in denen wir nicht mehr weiter wissen. Weil das die Momente sind, in denen Gott uns etwas Neues deutlich machen kann. Gott setzt Jakob eine Grenze. Er sorgt dafür, dass er nicht mehr kämpfen kann gegen Gott. Und uns wird beschrieben in diesem Text, dass Jakob in diesem Moment letztendlich etwas begreift. Jakob verändert sein Leben in einem Maße, das ist atemberaubend, wenn ihr euch das deutlich macht, was hier passiert. Jakob ändert seine Strategie. Er ist immer noch ein Kämpfer, der zäh ist, immer noch. Er ist jemand mit Durchhaltevermögen, das hat er nicht verloren. Das ist das Gute daran. Aber er hat begriffen, ohne Gott kann ich nicht. Deswegen will ich nicht gegen Gott kämpfen, sondern ich möchte meine ganze Kraft dafür einsetzen, mich an Gott festzuhalten. Er ist immer noch der Kämpfer, er ist der durchhalten kann, aber er hat gelernt, es bringt nichts, dass ich gegen Gott kämpfe. Es bringt nichts, dass ich meine eigenen Strategien entwickle, um im Leben durchzukommen, sondern er begreift, wenn ich mich an Gott festhalte, dann ist er derjenige, der mir helfen kann, mein Leben und meine Situation anders zu bewältigen, als ich sie bisher bewältigt habe. Das ist der große Strategiewechsel des Jakob. Und er ist derjenige, der auf einmal zum Gebetskämpfer wird, der an Gott festhält und sagt, ich lass nicht los. Ich werde nicht locker lassen, es sei denn, du hilfst mir, weil ich erkannt habe, dass ich deine Hilfe brauche. Und das war genau das Gebet, was Jakob vorher eigentlich gebetet hatte. Gott, rette mich. Ich weiß nicht, was das größere Retten Gottes in diesem Moment war, dass er Jakob beigebracht hat, seine Strategie zu erweitern, Neues dazuzulernen. diese Strategie des Kämpfens nicht bis in den Exzess gegen Gott durchzuführen. Der Weg in die Freiheit führt letztendlich durch Begegnung mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Und genau das ist es, was Jakob erlebt hat. In der tiefsten Dunkelheit, da wo er alleine war, hat er das Allerbeste gemacht, glaube ich. Er hat erst Gott um Hilfe gebeten, dann war Gott da und er hat es überhaupt nicht gemerkt, dass es Gott ist. Aber Gott ist gnädig gewesen und er hat mit ihm gerungen und er hat ihm eine Grenze gesteckt. Und Jakob hat Freiheit darin erlebt, dass er tatsächlich Gott begegnet ist. Es wird uns auch beschrieben an vielen Stellen in den Psalmen. David, der zum Beispiel betet im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, ob ich mit meinen Gedanken, mit meinen Wegen im Leben irgendwo auf den Abwegen bin. Das ist ein Gebet, Gott, überprüfe mich, du darfst in mein Leben reinreden, du kennst alle meine Strategien, die ich anwende, du weißt alles, alles, was an meinem Schlüsselbund in meinem Leben dran ist. Du weißt ganz genau, wie ich versuche, immer Probleme zu lösen. Ich bitte dich, rette mich und prüfe, ob ich auf Wegen bin, die letztendlich gar nicht zum Leben führen. Und wir erleben auch in den Psalmen ganz oft, wie Menschen genau mit ihren typischen Strategien immer wieder zu Gott kommen und sie beten. Und Gott derjenige ist, der letztendlich antwortet und ihnen hilft, darüber hinaus zu lernen und darüber hinaus Gott auch besser zu verstehen. Ich glaube, ein spannender Text und manchmal ist so die Frage, weil dann noch dargestellt wird, und Jakob wird auch von Gott dann bezeichnet als der, der Gott überwunden hat. Ich glaube, das darf man so ein bisschen mit so einem Schmunzeln lesen, denn das ist ja Gott, der in einer Kleinigkeit erstmal Jakob eine Grenze setzt und ihm auch noch sagt, ja, du hast mich überwunden, du hast mit mir gekämpft, und Jakob später selbst festhalten muss, ich lebe noch, obwohl ich mit Gott gekämpft habe. Ja? Also Gott hat das tatsächlich zugelassen, Gott lässt es zu, dass wir mit unseren rein menschlichen Dingen, mit unseren Lösungen, die wir finden, mit Gott reden. Uns mit Gott anlegen. Gott hat da, glaube ich, gar nicht so viele Schwierigkeiten. Er kann damit umgehen. Und er kann uns manchmal den nächsten Schritt zeigen. Und er kann uns helfen zu lernen. Also dieser Jakob selbst hat begriffen, dass das kein echter, ehrlicher Kampf war, weil er sagte, dass ich jetzt hier überlebt habe, ist letztendlich nur Gnade Gottes. Es ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Gnade Gottes, dass er mich gesegnet hat. Von daher glaube ich, dass wir in den größten Krisen unseres Lebens zu der besten Adresse gehen können. In der tiefsten Nacht unseres Lebens können wir zu dem Gott, zu dem alleinigen, lebendigen Gott gehen, dann, wenn wir das Gefühl haben, wir sind völlig alleine und wir sind von allen im Stich gelassen. Ich glaube, das ist der allerbeste Moment zu sagen, und ich gehe mit dem, was ich bisher verstehe vom Leben, mit all meinen Fragen, mit all meinen Emotionen, gehe ich letztendlich zu Gott, suche ihn und halte an ihm fest, dass er mich segnet. Und ich will in der größten Krise meines Lebens nicht locker lassen. An Gott will ich nie loslassen. Ich will festhalten, so lange, bis er mich segnet, bis er mir hilft, aus dieser Situation und aus dieser Nacht herauszukommen. Später wird beschrieben, wie die ganze Situation weitergeht, ja, wie Gott Jakob segnet und wie er später Esau, seinem Bruder, seiner Vergangenheit und all seinen Fehlern letztendlich begegnet und erlebt, wie die Dinge in Ordnung kommen und wie Gott Dinge richtet und Segen da ist, wo er eigentlich mit großer Angst und mit Bezahlen und mit ja, vielen Schwierigkeiten gerechnet hat. Eine alte Geschichte. Aber eine Geschichte, glaube ich, die so aktuell ist, in vielen Herzen von Menschen. Und ich möchte euch einladen, an dieser Stelle auch dieses Gebet vielleicht ganz bewusst zu sprechen. Gott, rette mich. Und dann gespannt sein, wie Gott tatsächlich uns manchmal im Leben, in den tiefen Situationen des Lebens begegnet und uns lehren möchte, dass es noch mehr Strategien im Leben gibt, als wir sie bisher vielleicht erlernt haben, verinnerlicht haben, begriffen haben, wo wir sie vielleicht sogar fast abgöttisch anbeten und meinen, es geht nur so. Und Gott uns eigentlich zeigen kann, es gibt noch andere Wege. Es gibt noch Wege darüber hinaus. Ich möchte euch gerne einladen, dass ihr aufsteht und möchte miteinander, dass wir miteinander beten. Jesus Christus, du bist derjenige, der der wirkliche Herzenskenner ist. Und das ist eine unglaublich gnadenvolle Botschaft. Denn dir können wir nichts vormachen. Du kennst alles. Und das ist sowas von befreiend, zu wissen, dass du die Gemeinschaft mit uns Menschen suchst, obwohl du alles kennst. Und wir haben es am Anfang in diesem Gottesdienst auch gesungen. Du liebst mich, obwohl du alles kennst. Und so möchten wir dich bitten, Herr, und ich möchte alle die einladen, die tatsächlich sagen, Gott, bitte rette mich und überprüfe mich und sieh, ob ich auf einem Abweg bin, auf einem Weg, der nicht zum Leben führt, und handle in meinem Leben. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du segnest, dass du gnädig bist und dass du mit deiner Gnade uns immer wieder begegnest und uns auch herausholst dort, wo wir in Sackgassen laufen. Dort, wo wir an Grenzen stoßen und letztendlich uns nicht selbst befreien können, sondern deine Gnade brauchen. Und ich möchte dich um diesen Segen bitten. Ich bitte dich um Segen für diese Gemeinde. Ich bitte dich um Segen für jeden Einzelnen, auch für die vielen Ehepaare, für die jungen Menschen. Danke dafür, Herr, dass wir uns dir immer wieder anvertrauen dürfen. Amen.